Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Wie wäre es mit einer Journalismus-Flatrate? Sprich, wie bei Netflix und Spotify, ca. 10 Euro im Monat zahlen und dann so viele Nachrichtenartikel und Reportagen aus verschiedenen Zeitungen lesen, wie man möchte. Versuche für ähnliche Modelle gibt es zwar schon einige, von Blendle bis Radley, aber durchsetzen konnte sich bisher noch keine Plattform. Warum eigentlich? Dem wollen wir heute beim Medias Res nachgehen. Außerdem, wie Landwirte Social Media für sich entdecken und die ostdeutschen Landesmedienanstalten das Lokalfernsehen besser fördern wollen. Die Mär vom roten Telefon, das in Redaktionen stehen soll, damit Angela Merkel höchstpersönlich uns Journalisten diktieren kann, was wir schreiben und sagen sollen. Das ist vielleicht die absurdeste Theorie derer, die glauben, die deutschen Medien seien von Regierungen gelenkt. Denn die Vorstellung von Staatsmedien hält sich in manchen Kreisen hartnäckig. Ein AfD-Politiker wollte nun beweisen, dass die Bundesregierung Korrekturbitten an Journalisten schickt und stellte hunderte Anfragen an Ministerien und Behörden. Volker Fintammer hat sich das Vorhaben mal genauer angeschaut.
Das Dokumentations- und Informationssystem des Deutschen Bundestages verweist inzwischen auf 388 kleine Anfragen und Nachfragen der AfD-Fraktion seit Beginn dieses Jahres zu möglichen Korrekturbitten der Bundesregierung und der nachgeordneten Behörden. In den vergangenen Sommermonaten waren die Anfragen so häufig, dass man den Eindruck gewinnen musste, hier soll das System gesprengt und Misstrauen gegen die Medienarbeit der Bundesregierung gesät werden. Maßgeblich verantwortlich für die zahlreichen Anfragen ist der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz, der in der Partei dem rechtsnationalen Flügel zugerechnet wird.
Also es geht darum zu überprüfen, inwieweit die Bundesregierung und Dienststellen des Bundes Einfluss nehmen auf die Berichterstattung in der Presse, indem nach erfolgter Berichterstattung darum gebeten wird, die Aussagen wieder abzuändern.
Dass es am Ende so viele Anfragen wurden, begründet der AfD-Politiker mit der aus seiner Sicht ausweichenden und unwilligen Antwort der Bundesregierung auf die erste Anfrage, wonach es in Einzelfällen solche Bitten gegeben habe, weil die veröffentlichten Informationen oder Angaben über die Bundesregierung in den einzelnen Medien objektiv unzutreffend wiedergegeben worden seien und man einen entsprechenden Hinweis für angemessen hielt. Dazu aber existiere keine Gesamtübersicht. Das erschien der AfD als Antwort nicht hinreichend, erklärt Seitz, weshalb in der Folgezeit Anfragen an alle Ministerien und die nachgeordneten Behörden gerichtet wurden. 57 an der Zahl. Und weil auch dort anfangs ausweichend geantwortet wurde, habe man die Anfragen detailliert nach Zeiträumen fortgeführt, um zu einer Übersicht zu gelangen.
Wenn es wirklich nur Einzelfälle sind, müsste aus meiner Sicht auch die Kenntnis vorhanden sein, ohne dass hier da eine ausdrückliche Statistik geführt wird. Und umgekehrt, wenn man sich nicht daran erinnern kann, spricht das aus meiner Sicht dafür, dass hier in doch weitaus größerer Anzahl von Fällen auf die Medienberichterstattung Einfluss genommen wird, als hier suggeriert werden soll.
Dahinter verbirgt sich einmal mehr die von der AfD aktiv gepflegte Unterstellung, dass es mit der Unabhängigkeit der Medien in Deutschland nicht weit her ist und sie ob der konkreten Einflussnahme der Bundesregierung diese faktisch als verlängertes Sprachrohr dienen. Und um das zu illustrieren, hat Seitz zugleich ein AfD-eigenes Beispiel auf Lager.
Also ich glaube, die berühmteste Fake News des letzten Jahres war die sogenannte Hetzjagd von Chemnitz, die es nie gab. Da gab es offensichtlich von der Bundesregierung und sonstigen Dienststellen des Bundes keine Korrekturbitte, was nachzuvollziehen ist, wenn die Fake News vom Bundeskanzleramt selbst in die Welt gesetzt wurde.
Und für den AfD-Politiker ist damit implizit klar, dass alle Medien unhinterfragt auf das Thema aufgesprungen sind, weil die Nachricht eben aus dem Kanzleramt kam. Da lässt die Sorgfaltspflicht des früheren Staatsanwalts doch zu wünschen übrig. Dass das aber nicht haltbar ist und sich nicht belegen lässt, muss Seitz in unserem Gespräch wenig später doch eingestehen, weil es bislang bei all den Anfragen keinen erkennbaren Versuch der politischen Einflussnahme der Bundesregierung gegeben hat.
Das konnten wir insoweit nicht bislang feststellen. Aber es fehlt ja auch in weiten Bereichen einfach klare Antworten.
Soll heißen, die politisch gewollten Zweifel bleiben bestehen und deshalb will Seitz mit seinen Anfragen auch weitermachen. Mit einer Einschüchterung der Medien, wie dies FDP-Vize Wolfgang Kubicki unterstellt habe, habe das nichts zu tun. Aber solange die AfD im Bundestag als Paria behandelt werde, gebe es keinen Grund, damit aufzuhören, betont der AfD-Politiker.
Thomas Seitz von der AfD vermutet staatlichen Einfluss auf die Medien. Belege dafür hat er aber bislang nicht, wie Volker Fintermer aus Berlin berichtete. Und auch in Thüringen bleibt die AfD auf Konfrontationskurs mit den Medien. Dort hat AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke mitgeteilt, dass er bis zur Landtagswahl am 27. Oktober grundsätzlich keine Interviews mehr geben wolle, auch nicht der Thüringer Allgemein, die darauf ohne viele Worte reagiert hat.
Medias Res. 60 Sekunden für
Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Thüringen porträtieren wir alle Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien plus der FDP. Und darüber hinaus führen wir mit den Spitzenkandidaten ebenfalls ein Interview. Diese Interviews werden zugleich aufgezeichnet, ungeschnitten, also ohne Autorisierungsschleifer, als Podcast ins Netz gestellt. Dieses neue Podcast-Format heißt Reden wir über Thüringen. Da der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, das Interview ohne Begründung abgesagt hat, haben wir uns dazu entschlossen, den ihm eingeräumten Platz freizulassen. Es entstand also eine große weiße Fläche auf der Seite 2. In meinem Editorial habe ich diese Entscheidung begründet und in der weißen Fläche ist nochmal ein Vermerk über die Absage des Interviews. Damit haben wir auch gemäß unseres redaktionsinternen Kodex zur Wahlberichterstattung gehandelt, indem wir ausgewogene und faire Berichterstattung festgeschrieben haben. Den Parteien wird jeweils für Spitzenkandidateninterviews also der gleiche Raum gewährt. Das ist der Hintergrund für die Seite 2 mit einer großen weißen Fläche in der Montagsausgabe der Thüringer Allgemeine.
Sich morgens auf Spiegel Online oder faz.net oder einer anderen Seite informieren, nachmittags ein paar Artikel lesen, die einen über die sozialen Medien erreichen. Lange Zeit war das, also Online-Journalismus, kostenlos. Da wundert es nicht, dass heute nur sehr wenige Menschen bereit sind, etwas für Journalismus im Netz zu zahlen. Und wenn, laut einer Studie der Landesanstalt für Medien in NRW, dann nicht mehr als 10 Euro pro Monat. Aber 10 Euro, ungefähr so viel wie für ein Spotify- oder Netflix-Abo. Doch mangelt es an einer vergleichbaren Plattform für Journalismus. Warum eigentlich? Christoph Sterz hat sich auf die Suche gemacht nach einem journalistischen Netflix.
Wer im Netz journalistische Texte lesen will, stößt schnell an die Bezahlschranke. Und zwar nicht nur an eine, weil Süddeutsche Zeitung, der Spiegel oder die Lokalzeitung von nebenan jeweils ein eigenes Abo nötig machen. Und es bisher nicht möglich ist, im Netz mit einem Abo wirklich alles lesen zu können. Dabei ist so eine Journalismus-Flatrate genau das, was viele Menschen wollen, meint Medienmanagement-Professor Christian Wellbrock von der Uni Köln. Diesen Wunsch nach dem All-You-Can-Read-Modell hat er oft gehört, in den Interviews zu einer Studie für die nordrhein-westfälische Landesmedienanstalt.
Es gibt einen absoluten Bedarf, was ich auch nicht wahnsinnig überraschend finde, wenn man sich andere Medienteilmärkte anguckt, wie Musik, Film und so weiter, wo diese Entwicklung ja schon mehr oder weniger abgeschlossen ist, dass es eben diese anbieterübergreifenden Plattformen mit einer Flatrate gibt. Aus Anbieterperspektive ist die Interessenlage sicherlich noch ein bisschen anders. Da würde ich jetzt die These vertreten, solange noch Print- und Digital-Abos für 45 Euro pro Monat verkauft werden, ist natürlich der Anreiz nicht so wahnsinnig groß, sich jetzt in so eine 10-Euro-Flatrate reinpressen zu lassen.
Zynisch gesagt geht es den Verlagen also wohl noch nicht schlecht genug. Aber andererseits haben die bisherigen Versuche eben auch nur maximal in der Nische Erfolg. Die Flatrate Readly aus Schweden zum Beispiel bietet zwar viele Zeitschriften auf Abruf, doch ein Test unter anderem mit der Bild und der Welt wurde schon nach wenigen Monaten beendet. Und auch die anderen Bezahlangebote wie der Einzelartikelkiosk Blendl aus den Niederlanden oder die Bezahldienste Steady und Laterpay aus Deutschland haben durchaus Fans, aber keine großen Marktanteile, auch weil sie längst nicht alle Medien im Angebot haben. Deswegen setzen Vertriebsleiter wie Georgios Athanasakis von der Rheinischen Post aus Düsseldorf weiter auf ihre eigenen Abos.
Wenn ich mir die jetzigen Plattformen anschaue, Readly, Readit etc., wo wir teilweise ja auch vertreten sind, ist das sicherlich interessant, aber im Vergleich zu den eigenen Vertriebskanälen klar unterrepräsentiert. Wir testen es, wir wollen da natürlich auch unsere Erfahrungen sammeln, aber Stand jetzt sehe ich die eigenen Vertriebsaktivitäten und die eigene Kundenbeziehung zu unserem Nutzer und zu unserem Abonnenten als wichtiger.
Denn gerade wer als Verlag seine Inhalte an einen externen Flatrate-Anbieter weitergibt, an eine Plattform wie Spotify bei Musik ist oder Netflix bei Filmen, könnte den direkten Kontakt zu seinen Kunden verlieren und wegen hoher Provisionen auch nur wenig Geld verdienen. Gerade deshalb sollten sich die Verlage dringend Gedanken machen, findet Medienforscher Christian Wellbrock. Denn in den nächsten Monaten und Jahren könnte sich einiges tun. In den USA versucht sich zum Beispiel gerade Apple an einer Journalismus-Flatrate. Für knapp $10 pro Monat gibt es über 300 Zeitschriften und auch zwei überregionale Tageszeitungen, das Wall Street Journal und die Los Angeles Times. Das könnte der Anfang vom Beginn einer Flatrate-Ära sein, meint Wellbrock, und hofft, dass die klassischen Zeitungsverlage darauf mit eigenen Angeboten reagieren.
Für die Demokratie, in der wir auch leben, wäre es sicherlich zuträglich, wenn da nicht 50% oder wie viel auch immer der Einnahmen irgendwo anders landen, der Kontakt zu dem Konsumenten abbricht, die Daten irgendwo anders liegen. Das sind ja auch alles Werte für die Inhalteanbieter. Also wenn sie das nicht tun, dann wird es irgendjemand anderes tun, denn die Nutzer wollen das eben. Das ist, glaube ich, relativ klar.
Deswegen könnte ein verlagsübergreifendes Angebot Sinn machen. Also eines, bei dem nicht ein externer Anbieter wie Apple, sondern die Zeitungsbranche selbst alles organisiert. Ein Angebot, das nicht direkt eine Flatrate sein muss. Vielleicht überzeugt es die Nutzerinnen und Nutzer ja schon, ein möglichst einfaches Bezahlsystem zu haben. Als ein solches versteht sich Laterpay, für das Christian Hasselbring arbeitet.
Natürlich ist es für jeden Nutzer super lästig, sich für jeden einzelnen Artikel, der vielleicht in einem bestimmten Themenbereich ihn interessiert, jedes Mal sich einzuloggen, Probeabo abzuschließen oder was auch immer, welchen Aufwand zu treiben, anstatt einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein produktübergreifendes Bezahlsystem, das es mir ermöglicht, bestimmte Themen sofort oder bestimmte Artikel sofort zu kaufen, ohne jedes Mal ein Abo abzuschließen. Das sollte entstehen und vielleicht ist das eine Plattform, die von den Publishern selber ins Leben gerufen wird mit Hilfe einer Technologie wie der von Laterpay oder anderen Anbietern in diesem Markt.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, was das Bezahlen für digitalen Journalismus angeht. Und noch steht nicht fest, dass es am Ende den einen Flatrate-Monopolisten geben wird. Um dabei aber noch früh genug ein Wörtchen mitreden zu können, scheint es für die Verlage ratsam zu sein, spätestens jetzt auf Kooperationen zu setzen und darauf tragfähige Modelle zu entwickeln. Denn sonst läuft es vielleicht doch auf ein journalistisches Netflix oder Spotify hinaus, mit möglicherweise großen Nachteilen für die Verlage.
Ein Beitrag von Christoph Sterz. Neben den Zeitungen haben auch viele Fernsehsender finanziell zu kämpfen, vor allem lokale. Viele mussten in den vergangenen Jahren schließen, Köln TV zum Beispiel, regionales Fernsehen Erzgebirge und TV Südbaden. Und den verbleibenden kleinen Sendern geht es auch nicht gut. Dagegen wollen die ostdeutschen Landesmedienanstalten nun in die Offensive gehen. In einer Potsdamer Erklärung fordern sie konkrete Änderungen am Rundfunkstaatsvertrag, um ein weiteres Sendersterben zu stoppen. Danilo Höpfner berichtet.
Lokales Privatfernsehen. Das sind Heimatdebatten, Übertragungen aus den Kreistagen und Nachrichten auch aus den Vororten. Wie lange es diese Art der Berichterstattung noch geben wird, ist fraglich, denn die Sender sind latent unterfinanziert und stoßen an ihre Grenzen. Mike Langer, Geschäftsführer des ostthüringischen Lokalsenders TV Altenburg, beschreibt das Problem.
Wir kommen jetzt an den Punkt, dass wir wissen, dass der lokale Werbemarkt quasi wegbricht in Zeiten der Globalisierung und insofern die Finanzgrundlage für das lokale Fernsehen, aber letztlich auch für die lokale Zeitung weg ist.
Die Lage ist ernst. Lange schon fordern die Kleinstsender eine finanzielle Förderung ihrer Inhalte durch die Politik. Geld gab es bisher nur für den teuren Umstieg in digitale Verbreitungswege. Öffentliche Gelder für Privatsender widersprechen nämlich der dualen Medienordnung. Staat und freie Wirtschaft sollten der Staatsferne wegen strikt getrennt bleiben. Doch zumindest in Berlin-Brandenburg will man dem Sterben der Lokalsender nun nicht länger zuschauen. Seit Anfang Oktober gibt es neue Möglichkeiten, erklärt Anja Zimmer, Direktorin der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg.
Also wir haben jetzt ein neues Gesetz in Berlin-Brandenburg, den neuen Medienstaatsvertrag, der erlaubt in § 8 Nummer 12, wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dass wir künftig lokaljournalistische Programminhalte fördern. Allerdings, wenn, sagen wir mit einer Einschränkung, wenn wir dafür Geld aus den Haushalten der Länder Berlin oder Brandenburg bekommen.
Mit anderen Worten, Staatsmittel. Und das Land Brandenburg hat diese bereits in Aussicht gestellt. Damit betrete man Neuland, wie Thomas Kralinski, Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund und Beauftragter für Medien und internationale Beziehungen, sagt.
Ja, zum einen versuchen wir es ja staatsfern zu organisieren, deswegen eben die wichtige Rolle des Medienrates und der Medienanstalt. Zum anderen, glaube ich, hat sich ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass es eben ganz viele Ereignisse gibt, auch auf lokaler Ebene, die sich medial nun noch schwer darstellen, darbieten. Wir haben jetzt in Brandenburg Regionen, wo es eben kein lokales Fernsehen gibt, wo es keinen lokalen Rundfunk gibt. Da sieht man eben schon, dass es da ein gewisses Defizit gibt und vielleicht können wir einen Beitrag dazu leisten, damit das eben weniger wird.
Defizite, die man nicht nur in Brandenburg kennt. Auch Thüringen prüft gerade einen ähnlichen Vorstoß. So rufen die 5 ostdeutschen Landesmedienanstalten in einer sogenannten Potsdamer Erklärung ihre Landtage und Regierungen zu einer Änderung des Rundfunkstaatsvertrages auf. Im Detail geht es da um § 40. Dieser Paragraph lässt aktuell keine Förderung von kommerziellen Anbietern zu. Eine bundesweit einheitliche Regelung wünscht sich auch der Bundesverband Lokalfernsehen, BLTV. Und vor allem schnell sollte sie kommen, denn mit Rhein-Neckar-Fernsehen hat bereits der nächste Sender sein Aus angekündigt. Auch andere Veranstalter würden ohne Förderung nicht mehr lange durchhalten, sagt René Falkner, Vorstandsvorsitzender bei BLTV.
Die Förderung schließt eine Lücke, eine wichtige Lücke. Und zwar sind viele Inhalte, die die Lokalsender machen, zum Beispiel auch mal exotische Dinge wie Gottesdienstübertragung oder auch Wahlberichterstattung lassen sich nicht vermarkten. Und für solche Events ist eine Förderung sehr wichtig, aber auch das klassische Nachrichtengeschäft, weil im klassischen Nachrichtengeschäft man in vielen Fällen heutzutage mit Politik keine Reichweite erzielen kann. Aber politische Kommunikation ist extrem wichtig. Man sieht es heute an den Wahlen.
Die Vorlagen für das neue Konzept kommen nicht von ungefähr, sondern aus dem nahen Ausland. Die Schweiz finanziert das kommerzielle Lokalfernsehen aus Mitteln der BILAG, also dem Beitrag für die öffentlich-rechtliche SRG. In Österreich stützt die Medienbehörde RTR die Infosendungen ihrer Kleinstanbieter allein in diesem Jahr mit über 3 Millionen Euro. Eine Besonderheit in Deutschland nimmt Bayern ein. Dort veranstaltet die Medienbehörde BLM den Lokalfunk selbst, beleiht die einzelnen Sender mit der Durchführung der Programme. Entsprechend gut stehen die Sender da.
Willkommen daheim zum OTV-Talk am Mittwochabend. Schön, dass Sie dabei sind.
Das kleine OTV in der Oberpfalz erreicht in seiner Hauptsendezeit laut Funkanalyse 2018 einen Marktanteil von über 18%, liegt damit in seinem Sendegebiet vor ARD und ZDF auf Platz 1. In Sachsen-Anhalt kann sich Ministerpräsident Rainer Haseloff aber noch ein ganz anderes Modell vorstellen, nämlich die Finanzierung des Lokalfernsehens aus Mitteln des Rundfunkbeitrages, der eigentlich nur ARD, ZDF und Deutschlandradio zusteht. Martin Heine, Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, unterstützt die Forderung seines Ministerpräsidenten.
Also ich halte das für eine nachvollziehbare und richtige Forderung, weil ja unsere öffentlich-rechtlichen Veranstalter den lokalen Bereich nicht abdecken können. Und wir sehen zunehmend, dass auch die Zeitungslandschaft ausdünnt und die lokale Berichterstattung da verflacht. Wir müssen gegensteuern, natürlich im Gleichklang alle Medien, aber Lokal-TV ist ein ganz relevanter Informant im lokalen Bereich und muss unterstützt werden.
Andere Ministerpräsidenten äußerten sich dazu bisher noch nicht. Dafür tun das andere. Die Pro7Sat1 AG zum Beispiel. Auch sie will diesen Stein ins Rollen bringen und mittelfristig Nachrichteninhalte durch einen Anteil am Rundfunkbeitrag gefördert sehen.
Danilo Höpfner über Vorhaben, Lokal-TV finanziell besser aufzustellen. Die schwindende Lokalberichterstattung, ob im Fernsehen oder durch immer weniger Lokalzeitungsredaktionen, macht sich vor allem im ländlichen Bereich bemerkbar. Doch abgesehen davon macht einer Berufsgruppe auf dem Land vor allem das Bild Sorgen, das von ihnen in den Medien gezeigt wird. Und zwar den Landwirten. Sie sehen sich häufig nur einseitig dargestellt, eben ganz nach dem Motto Bauer sucht Frau. Einige Landwirte haben die Berichterstattung über ihre Arbeit nun selbst in die Hand genommen, auf Facebook, YouTube oder Instagram. Antje Allroggen hat sich aufs Land begeben und stellt eins der erfolgreichsten Projekte darunter vor.
Hier sehen wir die Resi wieder. Sie ist jetzt 4 Monate alt. Sie haben wir vor 2 Monaten von der Milch abgesetzt. Sie bekommt jetzt nur noch Raufutter, also keine Milch mehr und halt Wasser zum Saufen.
Das die Resi, die steht jetzt hier auch hier vorne um die Ecke. Das ist ein anderer Rasse, das Jersey, und die war damals Kalb.
Resi ist die wohl bekannteste Kuh aus Sebastian Bützlers Stall. Er hat sie zu seiner Hochzeit geschenkt bekommen. Eine Jersey-Kuh mit beigem Fell und schönen braunen Kulleraugen.
Wir haben auch nicht die Milchleistung, also die Milchmenge, wie die Holstein-Friesen-Rasse, sondern einfach mehr Fett und Eiweiß. Die machen halt dadurch wieder mehr weg.
Alles gut. Sebastian Bützler ist einer von 19 Landwirten, die regelmäßig auf dem YouTube-Kanal MyQTube über ihren Milchbauernhof berichten. 2-mal in der Woche gibt es neue Filme aus dem Stall. Die Idee für das Projekt hatte die Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen.
Viele Menschen ziehen in die Stadt und haben dadurch einfach nicht mehr die Möglichkeit, auf einem Milchbauernhof zu sein oder dort mal mit einem Landwirt auch zu sprechen.
Erklärt Christine Licher, Pressesprecherin des Verbands, und sagt zum Konzept des Videos.
Das sind in der Regel wirklich einzelne kleine Geschichten. Es gibt immer eine Einleitung. Ja, aber jeder Landwirt ist anders und erzählt eben, wie gesagt, seine Geschichte zu einem Thema.
Wenn die Verbraucher also kaum noch auf die Bauernhöfe kommen, dann müssen Bauern und Tiere eben über den Weg von Social Media zum Verbraucher gebracht werden.
Ich bin ja eh schon immer sehr online präsent durch meinen YouTube-Kanal oder so. Und ich blogge noch auf zwei Portalen, auf agroheute.com und hofeld.de. Agroheute.com ist die größte landwirtschaftliche Online-Plattform. Und dann kennt ihr mich auch schon von daher. Hallo, hier ist Sebastian Bützler aus Bad Münstereifel. Und heute erkläre ich euch, wie die Milch separiert wird für die Kälbchen, damit sie immer die Milch von ihrer Mutter bekommen.
Mittlerweile gibt es auf MyQTube mehr als 600 Videos mit insgesamt 25 Millionen Klicks. Die Filme sind auch auf Facebook und Instagram zu sehen. Was viral besonders gut geht?
Mein Ältester, der guckt auch gerne die Videos mit, ist auch meistens mit den Videos mit drin. Kinder ziehen auch ein Video, das ist einfach so. Wenn man Klicks hat, das Video mit den meisten Klicks ist, wo er mit dabei ist, wo er mitfährt. Wo er am Trecker sitzt und einfach nur die Kamera mitläuft. Das ist halt Katzen, Kinder und
Und Kühe.
Und Kühe, ja. Genau. Kälbchen. Kälbchen ziehen besser als Kühe sogar noch.
Seit kurzem gibt es mit MyQTube Kids einen neuen YouTube-Kanal, der vor allem Kinder für die Milchwirtschaft begeistern will. Moderiert werden die Videos von Kinderreporterin Vittoria, Christine Licher.
Und Vittoria nimmt einfach die Zuschauer mit auf die Milchbauernhöfe, weil wir einfach auch möchten, dass kindgerecht über diese Themen informiert wird.
Vor dem Start von MyQTube vor 6 Jahren überwog vor allem die Häme im Netz. Ein Diskurs, der sich in verhärtetem Hate Speech auffächerte, mit Positionen, die nicht mehr zu vereinbaren waren. Konventionelle Vollblutbauern mit gut gefüllten Gülletankern trafen auf Kampfvegetarier mit hoher Bereitschaft zum Streit. Die Kuhvideos sprechen eine andere Sprache, in der auskunftswillige Landwirte aus ihrem bunten Alltag berichten. Und wer sich diese Videos anschaut, findet schnell zur Einsicht, dass zumindest viele Landwirte von ihren Tieren nur das Beste wollen. Und dass das, was wir Menschen unter einem guten Leben verstehen, nicht unbedingt auch für Tiere im gleichen Maße gelten muss.
Ein Tier ist ganz anders wie ein Mensch. Die Kuh auf der Wiese, das sieht für uns wunderbar aus, für die Kuh nur Vorteile hat es auch nicht auf der Wiese. Aber wenn es jetzt in Strömen regnet, ist es für die Kuh nicht mehr so toll draußen, dass die Kuh halt sich wirklich pudelwohl fühlt.
Bei MyQTube erzählen Bauern vom Leben und Arbeiten auf dem Land. Antje Allroggen hat das Projekt vorgestellt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jens Heuer, ich bin Redakteur beim Döbelner Anzeiger. Wir sind eine Lokalausgabe der Sächsischen Zeitung und wir müssen uns morgen leider einem traurigen Thema widmen. Die Schlagzeile lautet: Ehepaar stirbt bei Wohnungsbrand. Das ist heute früh passiert. Die Feuerwehr wurde alarmiert und wie sich herausstellte, hatte sich in dieser Wohnung in einem Plattenbau ein Brand ausgebreitet und die Feuerwehrleute haben das alte Ehepaar, was dort gewohnt hat, nur noch tot aus der Wohnung holen können.
Das war Medias Res für heute. Die Beiträge dieser Sendung können Sie nochmal nachhören und lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Hier folgt gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Jan Drees. Dort geht es unter anderem um den ersten Roman des Schauspielers Ulrich Tukur. Hier sagt Isabel Klein Tschüss und auf Wiederhören.